Wir haben zusammen in einer WG gewohnt, in dem Hinterhof, in dem Basement, in dem Keller, im Hinterhof in Eimsbüttel. Und nach sind dann alle möglichen Leute auch in diesen Hinterhof gezogen, weil das war so ein ganz cooles Haus. Der Besitzer hat da auch drin gewohnt, war ein bisschen verrückt und hatte in dem Mietvertrag stehen, dass man von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends uneingeschränkt Musik machen kann.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Übernacht ist endlich zurück. Und es hat sich nicht viel geändert, außer dass der Podcast ab jetzt alle 2 Wochen erscheint und nicht mehr wöchentlich. Und ich mir zusätzlich zu den Interviews noch ein Format überlegt habe, wo sich verschiedene DJs über das Auflegen unterhalten. Und zwar in einer Diskussionsrunde und weniger in einer Interviewsituation. Dazu aber mehr, wenn die erste Folge dazu erscheint. Und jetzt erstmal zu meinem aktuellen Gast. Ich habe mich mit Kaspar Wiens unterhalten, den die meisten wahrscheinlich eher unter dem Namen Tropf kennen. Tropf ist Hip-Hop-Produzent und mischt regelmäßig die Konzerte von einigen großen deutschen Hip-Hop-Künstlern. Er bildete mit Sammy Deluxe und DJ Dynamite die Band Dynamite Deluxe, hat an Türlich von Das Bo mitgearbeitet und war einer der Mieter des häufig erwähnten Eimsbusch Basements, einer Kellerwohnung im Hinterhof in Hamburg-Eimsbüttel. Wir waren in seinem Studio in Hamburg, was er sich mit Jan Delay teilt, und haben über seine Anfänge im Hip-Hop, seine Arbeit als Produzent und Live-Mischer und über die Entwicklung in der Musik gesprochen.
Übernacht mit Steve Clash.
Ich bin allgemein bekannt als Tropf. Und ich bin Produzent und Live-Mischer und Studio-Mischer.
Wenn du dich auf einer Party einem Menschen vorstellst, ist es dann auch so, sagst du es dann genau so?
Oder? Nee, wenn ich mich auf einer Party vorstelle, dann sage ich, hi, ich bin Kaspar. So heiße ich wirklich.
Ich meine jetzt deine Jobbeschreibung, ob du die genau so dann...
Ja, auf jeden Fall, klar.
Okay, die meisten, die nicht mit dem Thema zu tun haben, können sich dann wahrscheinlich auch nicht so genau vorstellen.
Was ja, okay, wenn es jemand ist, der nicht mit dem, dann sage ich eher, ich mache Mucke. Ist meistens einfacher.
Ja, ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt vorher und das, also im Grunde habe ich die Sachen gefunden, die du musikalisch gemacht hast, und seitdem bist du auch in Hamburg, aber die Frage ist, bist du auch in Hamburg geboren?
Ich bin tatsächlich von der ganzen Eimsbusch Musikabteilung der Einzige, der wirklich in Eimsbüttel geboren ist. Oder in Eimsbüttel aufgewachsen ist, geboren bin ich in Altona.
Der einzig Reale sozusagen.
Aber Hamburger bin ich auf jeden Fall, ja.
Hast du, bevor du angefangen hast, mit Mucke zu machen, auch irgendwas in Anführungsstrichen Anständiges gelernt, oder war das?
Nee, nicht wirklich. Ich wusste schon ziemlich früh, dass ich was mit Musik machen will. Mein erstes Praktikum in einem Tonstudio habe ich mit 15 gemacht. Und dann war es damals noch relativ schwierig, irgendwie einen vernünftigen Ausbildungsweg in diese Branche zu finden. Also das Einzige, was es damals schon gab, war SAE. Das war aber sehr, sehr teuer noch und nicht gut. Es hatte einen ganz schlechten Ruf noch. Also es hat sich echt total gebessert auf jeden Fall. Ich will nichts Schlechtes gegen SAE sagen. Aber damals hatte es einen sehr schlechten Ruf und war wahnsinnig teuer. Und ich habe dann ein Semester systematische Musikwissenschaften studiert und ein Semester an der Fachhochschule Medientechnik. Und dieser Lehrgang Medientechnik hieß im Jahr davor noch Schiffsbauingenieur. Also da gab es keine vernünftigen Ausbildungswege wirklich, und deswegen war es alles Learning by Doing. Und also ich habe diverse Aushilfsjobs natürlich gemacht, irgendwie Regale packen im Supermarkt und Käse verkaufen am Hauptbahnhof und bei einer Versicherung Briefe sortieren, bis man dann irgendwann von der Musik leben konnte, ja.
Aber das Interesse dafür kam wahrscheinlich schon bevor du, also während der Schulzeit, oder wann kam das Interesse daran?
Beat Street war ausschlaggebend. Der lief, glaube ich, 1989 in Deutschland das erste Mal im DDR-Fernsehen tatsächlich. Und das war eine Initialzündung. Das war da, seitdem war ich in Rap verliebt und wusste, ich will unbedingt irgendwas mit Rap machen.
Achso, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, was so deine erste musikalische Prägung war. Aber wenn du sagst, es ging direkt mit Rap los irgendwie, dann.
Ja, also ich war vorher, also ich glaube, die erste Gruppe, von der ich wirklich Fan war, aber das war, da war ich noch ganz klein, war Duran Duran. Aber Rap war wirklich das erste, was so, wow, was auch gleich mit einer ganzen Subkultur zusammenkam, wo es halt, das war das Interessante und das, was einen so fasziniert hat, wo man dann unbedingt ein Teil von sein wollte.
Hast du dann auch schon direkt irgendwie gedacht, so, ich möchte, also das eher von so einer technischen Seite, also von der Producer-Seite irgendwie kennenlernen, oder, ich meine, der klassische Weg ist ja, dass man irgendwie dann Rapper oder DJ werden will. War das bei dir auch so am Anfang?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir erstmal vom Dachboden meiner Nachbarn durchstöbert muss ich zugeben. Die waren so von oben offen, da konnte man hochklettern und reingucken, was da so rumliegt. Und dann habe ich mir zwei Plattenspieler ausgeliehen, sage ich mal, und habe mir aus Plastiktüten Slipmats geschnitten und 10-Pfennig-Stücke auf die Systeme geklebt und angefangen, wild rumzuscratchen und irgendwie Tape-Loops zu machen und all sowas. Das war so das Erste.
Ja, ich meine, das war ja insbesondere früher ja auch eine finanzielle Hürde irgendwie, besonders beim Produzieren. Wie hast du das gelöst oder was waren so die ersten Geräte, die du selber besessen hast?
Ja, das erste war ein Atari, also ich hatte ein Keyboard, ein Korg M1, das war mein erstes Musikinstrument. Da konnte man schon so mit Step-Sequencer so ein bisschen Sachen programmieren, aber das hatte natürlich beschissene Sounds und es war ganz klar, dass man halt einen Sampler braucht und das war natürlich eine riesen finanzielle Hürde. Das hat, ich weiß gar nicht, wann ich mir den leisten konnte. Ich glaube, den habe ich erst mit... Mit 17 habe ich mir den Sampler gekauft und dann vorher hatte ich auf dem Amiga irgendwie Pro-Tracker, da konnte man ganz rudimentär auf 4 Spuren Kick, Snare, Hi-Hat und ein Sample programmieren, aber die durften nie gleichzeitig angespielt werden. Das war auch ein riesen, also ganz, ganz rudimentär. Und dann hatte ich irgendwann einen Atari mit Cubase und einen Roland S760 Sampler.
Hast du das auch alles erstmal autodidaktisch beigebracht oder gab es irgendjemand, der dir das zeigen konnte?
Jans Vater, Gott sei Dank, also Icy Ice Vater, der ist Musiker und der hatte ein Mirage, glaube ich, Sampler. Also ein Mirage Keyboard, was schon irgendwie ein paar Sekunden samplen konnte. Und da haben wir ab und zu dran rumgespielt und der konnte einem das natürlich zeigen. So, aber das war, in erster Linie war es autodidaktisch auf jeden Fall.
Ja, wo du es gerade ansprichst, für die, die dich nicht kennen, also du machst ja Live-Sound und produzierst unter anderem für Jan Delay, für die Beginner, für Sam Deluxe.
Genau.
Und warst ja auch früher Teil Mongo-Clique und von
Dynamite Deluxe.
Genau. Habt ihr euch schon kennengelernt, bevor das losging mit dem Musikmachen oder kam das?
Also Jan habe ich kennengelernt, da waren wir 13, glaube ich, so irgendwie die Abteilung. Aber damals war es halt so, dass kaum jemand Rap gehört hat. Das war ja noch brandneu in Deutschland quasi. Und da hat kaum jemand Rap gehört. Und wenn jemand im näheren Umkreis von ein paar Kilometern Rap gehört hat, dann ist man früher oder später aufeinander gestoßen. Und so habe ich Jan auch kennengelernt. Und über Jan habe ich dann Sam und Dynamite und alle möglichen Leute weiter kennengelernt.
Ihr habt ja in der WG gewohnt, du und Jan, ne?
Nee, das war so... Ich habe mit Sam und Tim Beam, der dann alles gut. Der später Geschäftsführer von Eimsbusch war. Wir haben zusammen in einer WG gewohnt, in dem Hinterhof, in dem Basement, in dem Keller, im Hinterhof in Eimsbüttel. Und nach sind dann alle möglichen Leute auch in diesen Hinterhof gezogen, weil das war so ein ganz cooles Haus. Der Besitzer hat da auch drin gewohnt, war ein bisschen verrückt und hatte in dem Mietvertrag stehen, dass man von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends uneingeschränkt Musik machen kann. Und dann sind Jan und Bo zusammen da in eine WG gezogen, irgendwann ist Dendemann da hingezogen, irgendwann sind wir aus dem Basement aus, aber in demselben Haus in andere Wohnungen gezogen und also wir haben da irgendwann alle gewohnt.
Aber also die ersten Produktionen, habe ich gelesen, sind halt in deinem Schlafzimmer.
Absolut, mein Schlafzimmer war quasi, wir haben da glaube ich nur 3 Jahre insgesamt gewohnt oder ein bisschen länger. Und mein Schlafzimmer war auf jeden Fall Jugendzentrum. Das war nonstop. Da waren jeden Tag immer Leute. Also Skater, Writer, Rapper, was auch immer. Teilweise sind irgendwelche Maler noch 13ers nachts. Nach dem Malen klopft es auf einmal ins Fenster um 2:30, 3 Uhr morgens. Ey, können wir noch mal rein? Und so. Und dann war da Freestyle-Sessions. Die Küche war quasi dann für die offiziellen Aufnahmen, war die Küche der Aufnahmeraum und mein Schlafzimmer war das Studio.
War es so romantisch, wie es klingt, oder war es auch irgendwie nervig zwischendurch, wenn ständig jemand da war?
Es war so romantisch, wie es klingt, aber natürlich auch mal nervig. Also ich weiß, einmal bin ich wiedergekommen, da hatten wir eine Show, es war sogar mit nach einer Tour. Dann bin ich wiedergekommen und da saßen irgendwie 5 Leute mit Schuhen auf meinem Bett in meinem Zimmer, am Fernsehen geguckt und es sah aus wie Sau, überall Pizzakartons und voller Aschenbecher und so. Habe ich einfach wortlos frische Klamotten eingepackt und bin für 3 Tage nach Amsterdam gefahren. Weil ich keinen Bock hatte auf den Nerv. Und dann, als ich wiedergekommen bin, war es tiptop aufgeräumt und gesaugt und Bett frisch bezogen.
Das wünsche ich mir auch manchmal, dass ich einfach 3 Tage weggehe und dann ist die Wohnung sauber.
Ja.
Wie sah denn anfangs das Setup auf, so das, die Aufnahme? Also was hattet ihr so an Technik?
Ganz am Anfang hatte ich ein Mackie-Pult. Erstmal, glaube ich, 24 Kanäle und dann habe ich mir irgendwann noch die Extension dazu geleistet. Dann hatten wir eine Tascam 8-Spur-Bandmaschine mit eine Spur natürlich für SMPTE draufgegangen, also für den Timecode, damit man den Sampler und die Bandmaschine synchronisieren konnte. Also hatten wir 7 Spuren für Vocals und der Roland hatte irgendwie 8 Ausgänge, glaube ich. Genau, und dann hatte ich, ich weiß nicht genau, was ich da schon mir so an Outboard gekauft habe. Ich war bestimmt in einen oder anderen DBX-Kompressor und irgendwie ein SPX 990 und ein P-Lexikon PCM 81. Das war so, glaube ich, das Grundsetup.
Aber das kann ich mir dann so klassisch vorstellen, dass erst eine Spur recordet wird und dann läuft die und ich recorde die nächste? Oder war das genau. Eine Session denn? So nach und nach, also
Spur für ja, Spur. Klar, genau. Also die Limitierung hat, das war natürlich total hilfreich in dem Sinne, dass man sich wirklich genau überlegen muss, okay, was brauchen wir? So, wir haben eine Spur für die Main Vocals, wir haben 2 Spuren für Backups, dann haben wir vielleicht noch 3 Spuren für ein Refrain und 1 für eine Atmo und schon ist das Band voll. So.
Und wie stelle ich mir so die Vocal-Aufnahmesituation vor? Gab es irgendwie so eine provisorische Kabine oder irgendwas?
Nee, gar nicht. Die Küche war ziemlich vollgestellt und verwinkelt, deswegen war die relativ trocken. Und dann haben wir einfach das Kabel unter der Tür durchgelegt. Ich habe mit Kopfhörern mitgehört beim Aufnehmen und natürlich nicht über Speaker. Und Sam stand in der Küche und hat gerappt, also für die Plattenaufnahmen. Wenn wir jetzt wirklich für ganz viele so Freestyle-Geschichten und so styliger Geschichten haben wir das auch einfach im Raum mit handgehaltenen Mikros gemacht, weil da irgendwie die Atmosphäre besser war. Wenn man jetzt irgendwie zu dritt, zu viert und dann auch mal das Mic an jemand anders abgibt, da waren wahnsinnig viele Sessions, wo wir irgendwie Stunden und Tage Material aufgenommen haben und dann tatsächlich daraus noch irgendwelche Tonträger entstanden sind.
Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir bewusst geworden ist, so dass Deutschrap in Deutschland auch irgendwie Relevanz hat und das, vor allen Dingen das, was ihr macht, hat auch eine Relevanz hat?
Also so einen richtig einschneidenden Moment nicht. Also ich meine, natürlich waren so Freundeskreis und Beginner, das waren die ersten beiden Alben, die, glaube ich, die cool, also wirklich kredibile Rap-Musik waren und kommerziell sehr erfolgreich waren. Das war auf jeden Fall ein einschneidender Moment. Aber also als wir angefangen haben, war das noch kein Karrierepfad. Also dann, wir haben ein Jahr mit Dynamite Deluxe, glaube ich, irgendwie 160 Shows gespielt oder so. Und das war so die Einnahmequelle. Am Anfang ist man mit irgendwie einem Fuffi in der Tasche nach Hause gekommen und das hat sich dann ganz langsam gesteigert. Also wir haben wirklich Jahre Zeit gehabt, das uns zu entwickeln, bis dieser Boom kam.
Gab es denn auch zu der Zeit irgendwie schon so einen Plan oder ein Ziel oder war das einfach, wir haben Bock auf Mucke und wir machen das jetzt einfach, worauf wir Bock haben und dann ist es glücklicherweise erfolgreich geworden?
Ja, genau so. Also es war wirklich, da gab es überhaupt keinen Masterplan hinter. Es war sehr in den Tag und von der Hand in den Mund.
Glaubst du, das würde heute auch noch funktionieren, wenn man Musik sehr liebt und einfach drauf losmacht?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem heute ist, dass es halt sehr viel schneller funktioniert, ne? Also ich bin ganz froh, dass unsere ersten Gehversuche nicht irgendwo auf YouTube zu sehen sind, sondern dass wir halt diese Zeit hatten, bis man dann, ne, man diese Hürden erstmal geknackt hat irgendwo. Also alleine um aufzutreten, dann vernünftig aufzutreten als Rap-Gruppe, damals musste man ja Instrumental-Vinyl pressen sozusagen, das war wahnsinnig teuer und also so, das hat alles echt ewig gedauert, bis man dann irgendwann so weit war, dass wenn man dann vor 500 Leuten gespielt hat, dass man auch eine vernünftige Show auf die Beine stellen konnte. Und aber ich glaube sofort, dass das heute noch geht, sieht man ja, also ich meine
jetzt, ja gut, aber heute brauchst du vielleicht einen Marketingplan und irgendeine Agentur, die dafür sorgt, dass du irgendwie...
Nee, noch viel weniger. Bekommst. Also, weil heute kannst du ja das quasi selber machen. Also, wenn du aus irgendeinem Grund auf Instagram oder Spotify oder so durchschlägst und alle Kids das geil finden, dann hören die das Tag und Nacht und dann hast du auf einmal eine Nummer 1 und hast noch nicht mal ein Label oder ein Manager oder irgendwas im Rücken. Also, ich glaube, heute geht das noch deutlich einfacher. Also es ist natürlich auch schwerer, sich durch die ganze Masse durchzusetzen vielleicht, aber du hast direkten Zugang zu den Fans, wenn du das willst.
Ja, also die technischen Hürden sind kleiner geworden, aber,
genau.
Aber die Disziplin hat sich meiner Meinung nach verändert. Also es reicht nicht, dass du einfach gute Musik machst, sondern du musst dir auch überlegen,
klar.
Wie kriege ich es hin, dass Leute sich das anhören.
Auf jeden Fall, du brauchst ein Image, das ist klar, voll.
Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, so, okay, das ist jetzt mein Beruf, das ist jetzt mein Job, so, das mache ich jetzt mein Leben lang?
Ja, im besten Fall. An den kann ich mich sehr gut erinnern. Das war nämlich, also ich meine, es war eigentlich eh keine Frage, weil wir haben es einfach gemacht, aber der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, cool, ich kann davon vielleicht sogar leben, war dann, Fünf Sterne haben mich gefragt, ob ich einen Remix für Dein Herz schlägt schneller machen kann. Und ich habe noch einen Song mit Bo für die Single gemacht. Also habe ich da zwei Songs drauf gehabt und habe für jeden Song 2000 Mark gekriegt. Also habe ich auf einen Schlag 4000 Mark verdient. Das war enorm für mich zu der Zeit. Und da dachte ich, ja, geil, alles klar, es geht auf jeden Fall.
Um das mal kurz auseinanderzuhalten, also die, das, wovon du jetzt sprachst, sind halt Remixe, das heißt, du hast die Spuren bekommen oder hattest die eh und hast dann im Grunde einen Remix draus gebaut.
Genau.
Aber das ist halt ein Teil deines Jobs, aber ein anderer Teil ist ja halt das Produzieren, das heißt, ja, du baust im Zweifel den Beat und weiß ich nicht, wie erklärt man das einem Laien? Also nimmst die Vocals auf,
genau.
Passt die Lautstärken an. Arrangiert
man dirigiert es. Vielleicht hier und da mal den MC, wobei das bei den meisten Leuten damals gar nicht so sehr nötig war, aber man sagt dann vielleicht, ey, lass uns vor dem Refrain noch einen Break einbauen oder vielleicht kürzt man die Strophe noch ein bisschen. Also man leitet die Vocalaufnahmen, im Rap, es gibt ja verschiedene Arten von Produzent. Im Rap bedeutet es meistens, ist der Produzent der den Beat gebaut hat. Was eigentlich klassischerweise ja eine Komposition ist. Also im Rap ist der Produzent eigentlich der Komponist. Ein klassischer Produzent muss nicht zwangsläufig irgendeine Note schreiben, sondern der guckt vielmehr, okay, wie wird der Song arrangiert, was für eine Instrumentierung bekommt der Song, ne? Und genau das leitet die Vocalaufnahmen, streicht vielleicht hier mal einen Satz oder tauscht da mal ein Wort aus, so. Das wäre die klassische Produzentenarbeit und im Rap verbindet sich das so ein bisschen.
Jetzt hat sich ja im Grunde, seitdem du angefangen hast, mit den ganzen Leuten zu arbeiten, ja ergeben, dass du jetzt derjenige bist, der eher nicht auf der Bühne steht, sondern vor der Bühne.
Genau.
Oder im Studio. Hast du dir auch immer mal gewünscht, auch irgendwie so Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder selber? Also du bist ja auch aufgetreten, aber auch in der Größenordnung, wie das die anderen haben? Oder bist du glücklich, so wie es gekommen
ist? Ich bin total glücklich, auf jeden Fall. Ich habe nie das große Bedürfnis gehabt, auf der Bühne zu stehen. Im Gegenteil, ich bin der Einzige aus der Band sozusagen, der die Möglichkeit hat, die Show auch zu genießen und von vorne zu gucken mit der geilen Lightshow und dem geilen Sound, den ich mache. Das finde ich total super. Ich würde es auf keinen Fall eintauschen wollen. Aber auch das ist so ein bisschen aus der Not heraus geboren worden. Ne? Also, weil damals war es so, dass in den Jugendhäusern und den kleinen Clubs und so, wo man Rap-Shows gemacht hat oder Jams stattgefunden haben, war das so, dass in Jugendhäusern zum Beispiel hat dann der Sozialarbeiter oder was auch immer, wer da auch immer das Jugendhaus geleitet hat, hat dann auch irgendwie den Sound gemacht und oder in irgendeinem kleinen Club saß dann irgendein Rocker und war vielleicht total sympathisch, aber er hatte keine Ahnung davon, wie Rap klingen soll. Und deswegen habe ich, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben oder nur rudimentäre Ahnung davon zu haben, das trotzdem immer noch besser gemacht als die Leute, die vor Ort dann da saßen. Und so bin ich ein bisschen in dieses Live-Mischen reingekommen. Also klassischerweise beim Rap ist ja eigentlich der DJ meistens auch der Produzent und der hat natürlich auch verdienterweise einen Platz auf der Bühne. Aber was soll ich auf der Bühne machen? Also ich habe den Beat gebaut und ich stelle mich auf jeden Fall nicht irgendwo dahin, wie das auch gerne andere Leute machen und sag ab und zu mal ins Mic yo und stehe blöd auf der Bühne rum. Da hatte ich ja gar keinen Bock drauf.
Nee, verständlich. Aber im Grunde hast du dir, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, auch das Live-Ding auch autodidaktisch einfach Trial and Error hingestellt.
Absolut.
Und irgendwann wurde es besser.
Absolut, genau. Und dadurch, dass es halt bei uns so, ne, bis wir wirklich von ganz unten angefangen haben, dass es eine Weile gedauert hat, ein paar Jahre, bis man dann wirklich groß geworden ist, hatte ich auch die Zeit und bin durch die ganzen Phasen durchgegangen. Ne? Also wenn man erstmal mit einem Mini-Displayer und einem MC ankommt, hat man drei Kanäle und kann das relativ leicht verwalten und kommt relativ schnell in den Groove. Und dann hat man das erste Mal vielleicht irgendwie ein Instrument dabei, bis man dann irgendwann mit Jan Delay und einer 12-köpfigen Band vor irgendwie 15.000 Leuten spielt. Vergehen sind auf jeden Fall 10 Jahre vergangen, sage ich mal. Oder noch 15 Jahre vergangen.
Hättest du dir gewünscht, dass es damals schon so YouTube-Tutorials gibt, wo man das einfach locker konsumieren kann?
Jein, also ich muss sagen, dass das natürlich hat man Leute, die man fragen kann. Ne? Also das Hamburger Umfeld war sehr entgegenkommend. Wir haben ja, waren ja bei Buback dann, also oder Beginner waren bei Buback, das war eigentlich ein Punk-Label gewesen. Und haben bei Matthias Arfmann aufgenommen, der auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Live-Shows hatte. Und also es gab immer Leute, die, wenn man mal irgendwas hatte, wo man an eine Grenze gestoßen ist, die man fragen konnte, wie machst du das oder wie geht denn das oder so. Also das war hier. Und auch die Rap-Gruppen untereinander waren ja alle befreundet. Also wenn man seine Platte gemischt hat und man brauchte noch irgendein Equipment, was man selber nicht hatte, dann konnte man sich das immer leihen.
Ob du jetzt im Studio mischt oder live, da gibt es ja schon Überschneidungen, aber es ist ja irgendwie schon eine andere Disziplin.
Absolut.
Hast du da eine Präferenz, was dir lieber liegt oder ist beides gut?
Immer wenn ich das eine ganz viel gemacht habe, habe ich wieder Bock auf das andere. Es ist ein perfekter Ausgleich, weil das Studio-Mischen, da muss man halt, man muss in beiden sehr genau sein, aber beim Studio-Mischen machst du es halt für die Ewigkeit und kannst irgendwie stundenlang an bestimmten Sounds feilen und machen und tun. Und beim Live-Mischen musst du halt sehr schnell machen und machst es für den Moment und eher für eine kurzfristige Emotion. Das hat beides seine absoluten Vorteile und bringt beides total Spaß. Aber es ist tatsächlich echt sehr unterschiedliches Arbeiten.
Jetzt hat sich ja einiges verändert, seitdem du angefangen hast. Ich sehe, wir sitzen ja auch hier gerade im Studio bei dir. Ich sehe so aus dem Augenwinkel eine riesige Konsole. Wenn du jetzt produzierst, wie sieht denn dein Setup heute aus im Vergleich zu früher?
Ja, wenn ich produziere, dann ist die Konsole meistens gar nicht an, sondern dann ist es einfach Rechner. Klar, und Plugger. Es ist komplett in the box. Also ich beim Produzieren, ja, vielleicht hat man ab und zu noch mal irgendwo einen Keyboard-Sound, den man nicht in der Kiste hat oder so, aber eigentlich kommt inzwischen alles aus dem Rechner.
Also könntest du auch mit dem Kopfhörer im Turbus?
Auf jeden Fall, absolut.
Und welche Software benutzt du hauptsächlich?
Logic.
Schon seit jeher? Oder?
Ja, also ja. Erst auf dem Atari war es Cubase, aber seit wir dann irgendwann umgeswitcht sind von... Also ich hatte ja erst die Bandmaschine, dann habe ich mir blöderweise noch ADATs gekauft, 4 Stück. Hatte die ein Jahr und dann kam, dann habe ich Logic und damals noch Pro Tools als quasi Aufnahme Software. Genau, und jetzt Logic. Seitdem Logic, also seit, weiß ich nicht, 2004 oder so.
Und wenn du jetzt an einem Album mitproduzierst, so wie stelle ich mir da die Aufgabenverteilung vor oder wie sieht das die Arbeit aus? Also bist du erstmal für dich und bastelst erstmal oder ist es von Anfang an mit dem Künstler in enger Absprache oder wie stelle ich mir sowas vor?
Das kommt total drauf an, aber also als bei jetzt zum Beispiel bei Jan natürlich. Also so, das ist ja, das Studio ist ja unser, gehört uns beiden und seit der letzten Platte, die haben wir dann hier auch komplett aufgenommen und gemacht. Da ist es so, dass Jan immer schon seine Ideen im Hinterkopf hat und ganz genau weiß, wo die Reise hingehen soll, musikalisch. Und dann kommt die Band rein und dann macht man mit der Band Sessions. Und da ist es eher so, dass man mal sagt, ey, das ist doch geil. Oder halt, stopp, lass uns da mal vielleicht was anderes probieren. Aber da ist es absolut in engster Zusammenarbeit mit dem Künstler. Also da bereite ich gar nichts vor. Also das kommt ab und zu mal vor, dass ich eine Idee bei Mercedes Dance habe ich, habe ich produziert. Das war so, da hatte ich den Beat einfach gemacht, ohne irgendwen im Hinterkopf zu haben. Und Jan hat den gehört und meinte, oh geil, den will ich haben. Und da habe ich quasi den Song auch geschrieben. Aber sonst, und bei Herz 4 basiert auch auf so einer Idee, die ich mal hatte, Aber ansonsten ist es so, dass Jan mit der Band quasi die Songs entwickelt und ich eher dafür zuständig bin, okay, wie nehmen wir das auf, wie machen wir das? Brauchen wir hier noch eine Gitarren-Overdub oder sowas?
Und bei anderen Künstlern ist es ähnlich oder bist du dann auch...
Naja, bei Beginnern zum Beispiel wiederum war es, also die habe ich ja jetzt erst die letzte Platte mitproduziert. Da war es so, dass ich ganz viel mit Jan hier saß und wir ganz viel an Beats geschraubt haben, bevor das so richtig losging. Und dann hatten wir da schon irgendwie so einen Grundstock an Beats, bevor dann Dennis dazugekommen ist und Chris und so. Und dann haben die auch noch ihren Grundstock mitgebracht und dann hat man das alles so zusammen in einen Topf geschmissen, durchgerührt und weitergemacht.
Also Dennis ist Daniel und Chris,
genau,
Chris
Dennis ist von Kitschkrieg. Genau, Dennis ist Daniel und Chris ist Fidschi Chris von Kitschkrieg, genau.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ihr baut erstmal Beats und Instrumentals und es gibt ein grobes Thema, eine grobe Geschwindigkeit und erst danach werden dann Texte geschrieben oder sind die Texte schon grob fertig und darauf wird dann, wie stelle ich mir das vor?
Also bei den meisten, also bei Rap zumindest, habe ich das bisher immer nur so erlebt, dass das erst der Beat da ist und dann der Text kommt. Also jeder MC hat natürlich sein Rhymebook und hat Ideen da drin und Punchlines und Reime und irgendwelche Assoziationsketten. Aber den wirklichen Song, der wird dann zu der Musik passend geschrieben. Aber in anderer Musik ist es natürlich auch oft total andersrum. Also bei so Singer-Songwritern, die werden irgendwie wahrscheinlich erstmal einen Text haben und eine grobe Melodiefolge und dann wird dazu die Musik komponiert und oder produziert. Aber beim Rap kenne ich das eigentlich nur so rum.
Wie funktioniert also deine Kreativität, wenn du jetzt einen Remix machst oder am Album mitproduzierst? Also bist du jemand, der zieht sich dann erstmal die Drums und baut Drums oder spielst du erst ein Instrument an oder wie ist so dein Vorgehen?
Das ist echt immer anders. Also die Drums kommen meistens beim Beatmachen nicht zuerst bei mir tatsächlich, auch wenn es Beatmachen heißt. Also aber Beat beim Rap bedeutet ja immer das ganze das Instrumental. So, ja. Ne? Nicht nur das Schlagzeug, sondern das ganze Instrumental. Und früher war es immer ein Sample, der als erstes da war und dann hat man daraus was gebastelt und dazu dann die Drums gespielt und so. Heutzutage ist es so, dass man erschlagen von diesen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, durch Logic und diese ganzen Synthes und alles, echt manchmal da sitzt und stundenlang einfach sich durch irgendwelche Sounds durchdrückt, bis man irgendwie über einen Sound auf eine Idee kommt, was will man machen. Jan hat ganz oft konkrete Ideen. Ich will sowas machen in so einem Tempo mit so einem Groove, so dass, und dann fängt man halt mit so einem Groove an erstmal. Dann kann es durchaus sein, dass die Drums zuerst kommen und dann kommen irgendwie die Band und dann man hat schon so ein kleines Rhythmusgerüst und dann kommt die Band und spielt dazu was. Also da gibt's das, jede Herangehensweise ist denkbar und passiert auch.
Hast du irgendwelche Tricks für Tage, wo es dir an Kreativität fehlt oder?
Nicht frustrierend sein, sondern vielleicht einfach an dem Tag mal frei machen. Also inzwischen ist es so, Gott sei Dank, kann ich mir das absolut leisten. Ich mache auch eigentlich kaum noch, also es ist ein Luxus und vielleicht auch ein bisschen traurig gleichzeitig, aber ich mache eigentlich kaum noch Musik, wenn ich nicht einen konkreten Auftrag habe. Also einfach mal so in den Tag hinein mal ein Beat machen für niemand Spezielles, das kommt echt ganz selten vor. Nur wenn ich mal irgendwie ein neues Instrument habe und das ausprobieren will oder so. Aber ansonsten mache ich fast nur Sachen, die auch eine konkrete Verwendung haben.
Aber es wirkt ja vielleicht auch als Motivator, wenn man irgendwie eine Deadline hat oder jemand, der einem im Nacken sitzt und
sagt, absolut.
Man muss
absolut
abliefern. Eine Sache habe ich auch noch mir aufgeschrieben. Du hast ja mit Bo zusammen Türlich produziert.
Genau.
Und also ich habe noch in Erinnerung, dass es eigentlich relativ ungewöhnlich war, weil das ja so ein Abtempo-Ding ist, irgendwie bei 130 BPM. Was war denn da die Motivation, plötzlich so eine andere Geschwindigkeit zu nehmen?
Da hatte Bo Bock auf einen Miami Bass-artigen Song. Das war die Motivation. Und dann haben wir das gemacht. So. Und das war auch überhaupt, also ich, dass irgendwann mal so ein Evergreen wird, hätte ich nie gedacht. Also wir haben zusammen die ganze EP gemacht und das war ein Song da drauf. Und weil er halt irgendwie, ne, die anderen waren relativ so schwere Kost, würde ich mal behaupten. Die EP heißt ja auch Nur der Zorn zählt und natürlich ist halt ein Song da drauf und dann hat Bo mit André Luth damals wahrscheinlich von Yo Mama entschieden, ja, dann lass uns natürlich ein Video drehen. Weil er im Text auch sagt, die Ärsche gibt's im Videoclip. hat er dann gesagt, ja, wir müssen jetzt auch dazu ein Video drehen, so, und mit Ärschen natürlich, und dann haben die das gemacht und dann ging das auf einmal ab und war auf einmal so ein Clubhit.
Das heißt, während des Produzierens war euch überhaupt nicht klar, wie das ankommen würde?
In keinster Weise, ja. Nee.
Ja, aber wird heute noch oft gespielt, tatsächlich.
Ja, freut mich auch immer.
So, dann neben dem Producing bist du ja noch Live-Mischer, das heißt, du stehst vor der Bühne an der Konsole und ja, während die Künstler auftreten, bist du dafür zuständig, die Spuren zu leveln, irgendwelche Kompressoren zu schalten,
genau, Delays zu fahren und Sound zu machen, damit das Publikum alles hört, was auf der Bühne passiert, in einer angenehmen Art und Weise.
Wie sieht denn da so meine Tourvorbereitung zum Beispiel aus? Also hast du eine feste Konsole, mit der du arbeitest, und du sagst dem Dienstleister, Technikdienstleister so, ich brauche genau die Konsole und am liebsten würde ich gerne mit dem Soundsystem touren, oder wie konkret sind da deine Anforderungen?
Inzwischen sehr konkret. Also es kommt ja immer darauf an, was für eine Größenordnung man spielt, als was für einem Künstler man unterwegs ist und was für Größenordnung dieser Künstler spielt. Wenn man jetzt in kleineren Clubs spielt, ist es nicht üblich, dass man sein eigenes Equipment mitbringt. Heißt Anlage, Pulte, egal was. Dann schreibt man dem Club vorher, kriegt der Club einen technischen Rider, wo ganz genau spezifiziert wird, was man braucht. Und im Bestfalle eine Konsole, die man sich wünscht. Das klappt natürlich nicht immer, weil viele Clubs haben sich irgendeine Konsole gekauft und mieten dann natürlich nicht extra für einen noch eine an. Dann muss man halt damit arbeiten, was man kriegt. So, dann muss die Konsole halt die Grundvoraussetzung erfüllen, heißt so und so viele Kanäle, so und so eine EQ, Art von EQ und all dies. Dann gibt's die nächste Größenordnung, dass man halt seine eigenen, zumindest das Bühnensetup und die Pulte selber mitnimmt. Das ist schon immer eigentlich eine sehr große Hilfe, weil dann hat man schon mal irgendwie jeden Tag eine bestimmte Grundvoraussetzung erfüllt und muss nicht irgendwie mit kaputten Kabeln und Behringer die iBoxen oder so kämpfen, sondern hat man das wenigstens schon mal drin und safe und weiß genau, was man tut. Und dann kommt die angenehmste Art zu reisen, ist, man nimmt einfach alles selber mit. Man hat die Anlage dabei, man hat halt alles dabei, die Pulte dabei, die Monitore beziehungsweise In-Ear, Monitormischer, all das dabei. Also das ist zum Beispiel was ich ganz ungern nur noch mache, ist Monitor von der Front aus zu mischen. Das war natürlich früher immer Standard, so in den kleineren Clubs. Das mache ich inzwischen total ungern, weil du hast es nie wirklich im Griff. Weil, ne, ein Monitormischer steht ja mit auf der Bühne und hört, was passiert. Und oder hat halt auch die In-Ear-Kopfhörer im Ohr, die die Band auch im Ohr hat und kann in die einzelnen Wege reinhören. Das kannst du von der Front einfach nicht machen. Deswegen mache ich das total ungern. Und ich mag es auch nicht, mich die ganze Zeit auf die Bühne konzentrieren zu müssen, ob mir irgendein Musiker gerade winkt und irgendeine Änderung haben will. Deswegen sage ich da jetzt meistens, wenn das so Jobs sind, sage ich, nee, das mag ich eigentlich ungern machen. Ich mag wirklich nur Frontmischen und mich nur darauf konzentrieren.
Ja, ich meine, hat man ja auch schon genug mit zu tun. So ist es ja nicht. Also man dann,
genau.
Ja, um das nochmal für die Hörer, die das nicht kennen, zu erklären. Also es gibt da noch quasi einen zweiten Mischer, der auf der Bühne steht mit einer eigenen Konsole und der ist nur dafür zuständig, den Monitor-Sound für die Künstler zu mischen.
Genau, und wenn es dann noch ganz groß wird, so wie bei Udo Lindenberg zum Beispiel, der hat zwei Monitormischer, einer, der nur für ihn da ist und der andere, der mischt dann die Band.
Den Status muss man erstmal erreichen.
Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Und inzwischen ist es natürlich so, viele, viele Clubs in so einer Zwischengrößenordnung mieten sich auch Technik an, und heute mit Digitalpulten, das ist natürlich auch dann relativ angenehm, dann kann man sagen, ich würde gerne die und die Konsole haben, dann bringt man einen USB-Stick mit und lädt seine Showfile rein und dann hat man genau das Setup, was man gestern auch hatte, also das funktioniert auch relativ gut.
Ja, ich habe gesehen, in einem anderen Interview hast du gesagt, dass du aber erst relativ spät auf digital umgestiegen bist.
Ja, bin ich. Ich habe mich lange gewehrt, weil es am Anfang auch einfach noch nicht gut war. Es hat nicht richtig gut geklungen und der Workflow in den Konsolen war noch nicht, meines Erachtens noch nicht optimal. Also ich bin erst mit richtig froh gewesen auf der Avid-Konsole, auf der Profile.
Wenn du jetzt sagst, so, es gibt bessere Bedingungen in den großen Hallen, wenn das ganze Equipment mittourt, aber würdest du denn sagen, ist es in kleinen Clubs eine größere Herausforderung oder gibt es einfach dadurch, dass große Hallen auch ganz eigene Eigenschaften haben, da auch gibt es andere Herausforderungen.
Nee, das ist jetzt nur für die eigene persönliche Komfortzone angenehmer. Natürlich sind große Hallen akustisch wiederum viel schwieriger als kleine Clubs. Also das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man große Hallen spielt, der Vorteil ist halt wirklich, dass man alles dabei hat und alles unter Kontrolle hat und nicht irgendwelche mit kaputten Boxen auf einmal mit kaputten Anlagen und kaputten Pulten konfrontiert wird. Also das war früher wirklich so, dass wenn man in so kleine Clubs gekommen ist, dann musste man erstmal alles durchtesten und gucken, was ist kaputt und was funktioniert. Und dann hat es die Anlage Phasen gedreht oder die Bässe sind nicht in Time. Und dann musste man erstmal ganz viel Schadensbegrenzung betreiben, bevor man anfangen konnte, Sound zu machen. Wenn man jetzt alles dabei hat, dann hat man auch seinen eigenen PA-Mann dabei, der erstmal die Anlage vernünftig einmisst, der schon genau weiß, wie möchte ich das haben. Und dann macht er das. Und man kann das Setup mitbestimmen. Man hat immer genug Bässe dabei. Und ne, das ist ja auch oft der Fall. Kommst du in den Club und merkst, oh,
fehlt
untenrum was. Und dann kannst du nichts mehr machen.
Aber du hast ja auch eh ein Systema dabei, ne? Also
genau.
Jemand, der nur sich um die Anlage kümmert, dann kannst du dich aufs Mischen konzentrieren.
Genau.
Für die Hörer, die das auch nicht kennen, wie ist es auf Festivals? Da gibt es ja sehr kurze Umbauzeiten und so. Nutzt du dann da auch einfach die Konsole, die vor Ort ist und dann geht's schnell oder?
Nee, nicht mehr. Also kommt ja auch da kommt es auf die Größenordnung an und darauf, was der Künstler bereit ist auszugeben. Aber bei Jan und bei den Beginnern und auch bei Materia habe ich auch ganz lange gemacht. Da ist es so, dass man dann, da hat man alles dabei auch, also sowohl, natürlich die Anlage nicht, die hängt da vom Festival, aber die sind auch bei den großen Festivals immer geil, also es ist immer top. Aber Pulte und Bühnenverkabelung, Mikrofone und sowas hat man immer selber dann dabei in so einer Größenordnung. Wenn es wiederum, natürlich, wenn man irgendwann nachmittags um 4 spielt, dann wird man wahrscheinlich nicht seine eigene Produktion dabei haben, sondern wird mit dem Festivalpult und dem Festival-Setup spielen, auf jeden Fall. Früher war das anders, da war es echt eine Ausnahme, dass man, egal auch welche Größenordnung, da haben dann nur irgendwie, Queens of the Stone Age hatten dann ihre eigenen Pulte dabei natürlich oder so, aber als es noch analog war, da stand dann meistens ein H3 Midas H3000 Pult in der Front und dann gab es Side-Racks mit Kompressoren und Effektgeräten und alles. Und dann hatte man eine halbe Stunde Zeit, um schnell den Sound hinzudrehen. Dann hat man den Drummer nochmal kurz spielen lassen und dann ging die Show los. Ich vermisse diese Zeit ein bisschen, weil das war eigentlich ein viel fairerer Wettbewerb, wenn man so will. Weil man hat auf dem gleichen Setup konnte man irgendwie zeigen, was man drauf hat. So kam man, das war so ein bisschen mehr Competition. Man da stand und der Mischer vor einem hat einen geilen Sound gemacht, war es ein bisschen so, okay, alles klar, den muss ich burnen, auf jeden Fall.
Hat man dann die Einstellung so im Kopf behalten, wenn das immer die gleiche Konsole war? So
ja, auf jeden Fall. Also irgendwann nach 10 Shows kannst du das eigentlich im Schlaf hindrehen und es wird zu 90% passen. Und der Gag ist aber, dass eigentlich Digitalpulte diesen Prozess ja vereinfachen sollten. Heißt, jeder Mischer kann ja mit seinem Showfile ankommen bei einem Festival und alle können auf der gleichen Konsole ihr Setup innerhalb von 3 Sekunden haben. Fakt ist aber, dass alle Mischer auf anderen Konsolen arbeiten und jetzt inzwischen an FOH-Plätzen auf dem Festival teilweise 5 bis 6 Mischpulte stehen und jeder an seinem eigenen Pult steht. Und das nimmt auch ein bisschen Überhand tatsächlich teilweise. Aber ich bin ja einer davon, also ich kann mich nicht beschweren.
Ja, im Grunde ist ja auch wahrscheinlich in der ganz hohen Preisklasse unterscheidet sich die Qualität ja auch nicht mehr so stark, sondern wahrscheinlich ist eher nur so ein, unterscheidet sich die Menüführung oder?
Genau, es geht absolut um Workflow. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also man kann aus jeder Konsole einen guten Sound rausholen, definitiv. Ist überhaupt keine Frage.
Aber ich kenne das ja auch vom Auflegen. Eigentlich ein Vierkanalpult ist ein Vierkanalpult, aber du kennst dann halt das eine Gerät und greifst halt blind zum EQ so und wenn du auf dem Fremdenpult spielst, dann machst du die ersten 1,5 Stunden halt auch Fehler manchmal. Ist halt so.
Genau so ist es, absolut.
Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass jetzt auf Festivals plötzlich alle ein eigenes Pult dabei haben, weil es günstiger geworden ist oder weil der Anspruch höher ist? Oder
ja, und weil es kleiner geworden ist. Ne? Also so ein analoges Setup hättest du maximal 2, würde ich mal behaupten, oder du hättest halt einen FOH, also Front-of-House-Platz, da wo die Mischer stehen, das ist ja im Publikum. Das heißt, die Veranstalter wollen diese Plätze immer möglichst klein halten, damit möglichst viel Platz für zahlendes Publikum da ist. Das ist ja auch total logisch. Und wenn du da irgendwie 6 analoge Plätze hättest hinbauen wollen, dann wäre das riesig geworden.
Noch so Side-Rack-Türmen.
Ja, so. Eben, genau. Dann hättest du da irgendwie auf, weiß ich nicht, wie viele 100 Plätze Publikum verzichten müssen. Und dadurch, dass die Digitalkonsolen deutlich weniger, du brauchst keinen Side-Rack mehr, weil du hast die auch Plugins, also oder bringst im besten Fall nochmal irgendwie ein bisschen Outboard mit, das kriegst du aber meistens unters Pult montiert. Heißt, es ist deutlich kleiner geworden, lässt sich deutlich schneller wieder wegbauen. Also inzwischen ist ein Changeover nicht mehr irgendwie am Pult den Sound hindrehen, sondern Changeover bedeutet, ah, okay, einen Pult schnell wegpacken und das nächste schnell auspacken, anstecken und los geht's. So, das ist eigentlich der Grund, glaube ich, warum. Und das mit dem File schicken, das funktioniert halt auch immer nur bedingt. Kommst du an und dann hat vielleicht das Pult hat eine falsche Software, hat noch die ältere Software, dann kannst du dein File nicht laden. Oder es hat bestimmte Plugins nicht, die du gerne hättest. Und da gibt's halt immer, deswegen bringt man eigentlich sein eigenes Pult mit, weil man da ganz hundertprozentig sicher sein kann, dass es läuft.
Und heutzutage ist ja auch wahrscheinlich so, dass du nicht mehr da so einen riesigen Kabelstrang anpinnen musst, sondern wahrscheinlich einfach nur eine Glasfaser kriegst und
genau.
aufs Pult steckst. Und
genau, so sieht's ja. aus.
Wenn ihr tourt, entweder Festivals oder Show, dann wahrscheinlich so klassisch fährst du Nightliner und wie man sich das vorstellt, ja. man wacht morgens in der neuen Stadt auf, geht in die Halle und legt los, abends ist Show, dann geht man wieder schlafen im Nightliner.
Genau so.
Ist das was, was dich belastet oder macht dir das Spaß?
Das macht mir total Spaß, auf jeden Fall. Was mega nervt, was immer so, das ist mein ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, wenn man im so Anfang März, Ende Februar oder Ende Oktober oder November, Dezember, wenn man da Touren fährt, ist die Halle einfach tagsüber immer kalt. Weil Heizen so eine Halle ist natürlich riesen teuer und Energieverschwendung und nicht schön für die Umwelt. Und jeder, der irgendwie was anzuliefern hat, lässt Türen offen stehen. Ich renne dann immer den ganzen Tag rum und schließe irgendwelche Außentüren, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Tag in der Kälte zu verbringen. Das ist das Einzige, was nervt. Wenn ich nur noch ab April und bis, sagen wir, Ende September touren würde, dann hätte ich überhaupt nichts daran auszusetzen. Ich liebe das. Ich find's, bin wahnsinnig gerne mit einem Nightliner unterwegs. Diese Tage, das ist, man hat dann so eine schöne Routine. Man ist mit meistens, wir haben das Glück, dass wir immer mit geilen Leuten, auch Crew, dass es immer geil ist. Also tolle Leute, sympathische Leute, tolles Essen. Wir haben ja jetzt bei Jan und bei den Beginnern haben wir die Rote Gourmet-Fraktion als Catering dabei.
Ja, Ole war auch schon in meinem Podcast.
Na, siehst du. Props an Ole, ist echt das Allergeilste. Also man ist ja jeden Abend in einem super Luxusrestaurant.
Ja, ich war auch super angetan von dem, was er erzählt hat, also wie er das so angeht und so.
Und der, Alter, die haben den härtesten Job auf Tour, also echt. Die stehen irgendwann, weiß nicht, 5 Uhr morgens auf, damit um 6, 7, wenn die ersten Leute anfangen, schon ein bisschen Frühstück da ist und gehen als Letzte ins Bett. Es ist echt Knochenjob, also vor dem habe ich richtig Respekt.
Ja, und vor allen Dingen dann auch so eine mobile Küche halt irgendwie dann an jedem Ort neu aufzubauen.
Wahnsinn. Ja, also mein Tagesablauf ist echt entspannt. Also jetzt inzwischen, ne, wenn man so viele Leute auch dabei hat, die einen unterstützen in der Crew, jemand, der, also ich mikrofoniere meistens noch das Schlagzeug selbst, aber ansonsten haben wir auch jemand, der mikrofoniert und ich habe hier meinen Systemer, den Anlagenmensch, der schon mal alles so vorbereitet. Das heißt, ich stehe um 10 auf, meistens erst, dann frühstücke ich entspannt, dann baue ich meinen Pultplatz hin, dann habe ich irgendwie ein bisschen Freizeit, dann höre ich mir die Anlage an, wie die Halle so klingt, mache selber noch so meinen kleinen Geschmacks-IQ, wenn das nötig ist, meistens mit Arndt Wagner, der ist der Systemer meiner Wahl, der ist das meistens gar nicht mehr nötig. Und dann machen wir einen Soundcheck und am Anfang der Tour ist der Soundcheck meistens immer noch eine halbe Probe, weil man nochmal Sachen umstellt und nochmal Sachen anders probiert und hier nochmal einen Übergang ändert und so. Aber dann so nach dem ersten Tourblock, nach 3, 4 Tagen, hat sich das alles meistens eingegroovt, dann ist Soundcheck auch nur noch so 1, 2 Lieder anspielen. Und dann hat man wieder frei, dann gibt's das leckere Abendessen, dann haben wir das große Glück, dass die Hallen meistens sehr voll sind, dann macht man eine Show, das pusht einen wieder total auf, dann ist man richtig gut gelaunt, feiert noch ein bisschen und dann geht man in den Bus und schläft wieder und dasselbe von vorne. Also es ist sehr angenehm.
Gibt's immer noch so ausartende Aftershow-Partys oder hört das irgendwann auf im gewissen Alter?
Ja, auf Tour nicht. Da gibt's also kommt da auch auf den Künstler natürlich an, auf jeden Fall, aber bei uns eher nicht, weil also dadurch, dass ich relativ früh aufstehen muss, kann ich mich nicht jeden Abend abschießen. Und Jan zum Beispiel ist auch ein sehr gewissenhafter Künstler, der achtet sehr doll darauf, dass seine Stimme durchhält und so, also das ist dann eigentlich nur vor den Off-Days, dass mal gefeiert wird. Aber also wir sind relativ entspannt auf jeden Fall.
Habt ihr denn einen festen Technikdienstleister, mit dem ihr immer auf Tour geht, oder ist das einfach dann ausgeschrieben und?
Ja, das wird immer mal wieder ausgeschrieben. Da in der Oberliga, da gibt sich das auch alles nicht so viel. Da geht es dann in erster Linie Blackbox meistens um. Genau, es gibt Black. Wir sind mit Satisfy jetzt Satisfy eigentlich seit langer Zeit unterwegs, wahrscheinlich seit 2007, 2008 oder also jetzt ja über 10 Jahre auf jeden Fall mit Satisfy unterwegs. Aber bei Materia war es Blackbox. Also das gibt sich alles nicht viel und dann das ist einfach Standard, dass man dann irgendwann nach ein paar Jahren macht man mal wieder eine Ausschreibung und guckt mal, ob man vielleicht noch irgendwo ein bisschen Geld sparen kann oder so, weil das ja doch alles auch relativ teuer ist. Aber und manchmal kommt es auch aufs Personal ein bisschen an. Ne? Also wenn man dann eine feste Crew von dem Dienstleister mitnimmt und man will gerne seine Leute wieder mitnehmen, dann bleibt man halt da.
Okay, ich verlasse mal das Thema Live-Mischen. Ja. Und wie ist es, hörst du privat viel Musik oder bist du eh die ganze Zeit mit Musik eingespannt, dass du dann in deiner Freizeit da gar nichts irgendwie hörst?
Doch, ich höre schon viel, also ich weniger als früher auf jeden Fall, aber und auch eher so für die Ohren entspannende Sachen. Also wenn ich dann irgendwie beim Kochen mache ich mir gerne irgendwie Thelonious Monk alleine am Klavier an, weil es einfach, wenn man irgendwie den ganzen Tag im Studio war und laut elektronisch erzeugte Musik gemacht hat, ist es tatsächlich auch heilsam für die Ohren, einfach so akustische Instrumente sich anzuhören und dann so ein bisschen einfach leise, entspannt Musik. Aber doch, klar, ich höre gerne Musik, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, mir geht das ähnlich. Ich höre privat fast gar keine Musik, wenn ich es nicht muss, so, weil ich... Ja. Aber verfolgst du, was so im Rap passiert und vor allen Dingen im Deutschrap, also von den Künstlern, die aktuell sind?
Ja, schon. Hier, also nicht akribisch. Also ich höre mir ab und zu mal die Top Ten durch, die ja fast ausschließlich irgendwie inzwischen Rap ist, was auch total super ist. Und ich war mit Sixten ein paar Mal unterwegs tatsächlich. Das war immer sehr witzig. Und wir haben neulich Catch a Fire, das ist so eine Veranstaltungsreihe im Süden. Das ist immer so ein bisschen jam-mäßig ist, da haben wir mit da war Jan Dennis, also der Beginner, Jesus und Maxwell, Bowser, Flame, da haben zusammen so eine Show auf die und so, das war total geil. Also klar, man kriegt das immer noch mit und auch Festivals auch hier und da
Und also was denkst du so über den aktuellen Deutschrap? Trifft es deinen Geschmack oder ist es irgendwann so, dass du sagst, ne, das hat seine Berechtigung, aber ich verstehe es einfach nicht? Oder?
Beides, sage ich jetzt einfach mal, ohne da irgendwie mehr ins Detail zu gehen. Es gibt Sachen, die finde ich mega und es gibt Sachen, die interessieren mich nicht, aber es war schon immer so.
Und was glaubst du ist dafür, oder was ist ausschlaggebend dafür, dass jetzt so Bands wie Beginner zum Beispiel auch wieder super erfolgreich waren mit dem Album? Also weil es immer noch einen Bedarf danach gibt oder...
Auf jeden Fall gibt es einen Bedarf danach, ganz klar, und natürlich auch diese Vorarbeit und diese lange Pause, also so das kommt alles zusammen. Also ich glaube, ne, es gibt Leute, die irgendwie in unserem Alter sind, die anders als ich dann vielleicht nichts mit der Musik anfangen können, die jetzt danach wächst, so, und die sagen, oh, ich habe Bock mal wieder auf so eine Dendemann oder Beginnerplatte, wie früher in meiner Jugend, die fühlen sich da dann an irgendeine Zeit erinnert, in der sie jung waren oder so, und für die ist das ganz toll, wenn sowas kommt, und die freut es mega. Und genau, und aber halt durch diese Vorarbeit und diese lange Pause, die hat, glaube ich, echt geholfen, sage ich mal.
Ja, Dendemann-Platte hat mich auch super gefreut. Also das, ich hatte richtig Angst und.
Nee, Wahnsinn, also Wahnsinn. Echt, mit SE einer der krassesten Texter und Crowds haben das toll gemacht und also wirklich mega geworden, die Platte.
Ja, Crowds sind ja, sitzen in Berlin, ne? Und genau. Für die nicht kennen, und die haben auch die Materia-Platten gemacht, ne?
Genau.
haben auch mit Seed, glaube ich, im Studio gestanden, gesessen im gleichen, bevor sie umgezogen sind.
Genau, also der Monk von den Crowd, soweit ich weiß, hat auf jeden Fall auch Peter Fox viel produziert, ja, genau, und so.
Genau. Gibt es eigentlich einen Austausch so zwischen zum Beispiel Crowd oder anderen Produzenten, oder trifft man sich nur ab und zu mal?
Ja, man trifft sich ab und zu mal. Ill Will kenne ich am längsten von denen. Der auch DJ ist und so, den kenne ich am längsten. Und dann Crowds habe ich jetzt, also zusammengearbeitet habe ich jetzt gerade tatsächlich das erste Mal mit denen an der Dendemann-Platte. Da habe ich 8 Songs gemixt. Und da gab es dann natürlich einen regen Austausch. Ich war jetzt noch nie bei denen im Studio leider. Ich wollte da immer mal vorbeigehen, habe es bisher noch nie geschafft. Die haben sich ja ein neues Studio gebaut, ist bestimmt geil geworden. Aber man trifft sich ab und zu, und also ich verstehe mich sehr gut mit denen und mag die Produktion sehr, sehr gerne.
Und hast du ein Gespür dafür, wo es hingeht mit dem Rap oder wie sich die Musik entwickeln wird? Glaubst du, das wird jetzt weiter so hoch bleiben auf dem Level, oder ist der Peak schon erreicht?
Naja, es ist schwierig zu sagen, ne? Weil das ganze Ding hat, also so das, also ich glaube, Rap wird es immer geben, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch Amerika so dieses, ich glaube, dass so ein Crash, ich hoffe nicht, dass es so ein Crash nochmal geben wird, wie so, ich weiß gar nicht, wann das war, 2004, 5, 6, irgendwie so, wo das auf einmal so eingebrochen ist. Ja,
da
ist.
War so ein Loch.
Und dann ging es
2010, 2011 oder
genau, so. Ich hoffe, dass es sowas nicht nochmal passiert, einfach für die Künstler, weil es war einfach wirklich eine richtige Durststrecke. Es war sehr, sehr schwer. Es wollte kein Label mehr irgendwas sein. Es wollte kein Festival mehr irgendeinen Rap-Act buchen. Es war einfach, das war so, Rap war, wurde nicht mit der heißen, wie eine heiße Kartoffel, die man nicht mit einer Zange anfassen will. So. Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Und es hat sich halt auch stark verändert, weil jetzt die Kids die Charts gestalten. Ne? Also früher haben die Charts Leute gestaltet, die irgendwie eine Kaufkraft hatten, die CDs oder Platten gekauft haben. Das war eher so eine, die Zielgruppe, weiß ich nicht, 20 bis Mitte 40 oder so. Und inzwischen machen die Kids mit Spotify und YouTube die Charts. So. Und das hat sich einfach krass verändert. Und dadurch ist Rap jetzt auf einmal, belegt die ersten 10 Plätze der Charts. Und mal gucken, also ich wüsste nicht, warum sich das in naher Zukunft so ändern sollte, außer dass sich vielleicht irgendwann mal der Sound wieder ein bisschen ändert. Also, dass man jetzt noch 10 Jahre irgendwie Afro-Trap und Autotune machen muss, weiß ich nicht. Ey, wenn es gefällt, dann gefällt's. Und wenn es gut gemacht ist, ist es ja auch cool. Ist ein bisschen inflationär, aber also, ne, solange es Leute findet, die, ich muss das ja nicht hören, solange es Leute findet, die das gerne hören, ist das doch super. Also, ich bin gespannt, aber sehr gespannt, was das vielleicht irgendwann mal der neue Sound sein wird.
Wo du es gerade angesprochen hast, mit den Kids, die Spotify hören und YouTube streamen, oder ja, YouTube-Musik sich anhören. Also mir ist es aufgefallen und auch vielen DJ-Kollegen, dass sich, das merkt man im Club richtig stark, dass sich das Hörverhalten der Leute geändert hat. Mhm. Also natürlich wachsen die Generationen immer nach, die Älteren gehen nicht mehr feiern. Und ja, die Generation, die jetzt feiern geht, das ist halt die YouTube-Konsumenten-Generation, und die hören Musik anders, als wir es früher gemacht haben. Ja. Und das macht sich bemerkbar, also du musst als DJ halt darauf reagieren, so, du kannst nicht mehr Songs 6 Minuten auslaufen lassen, dann fliegen die ersten Flaschen, und ein Song muss direkt catchen, so, und das ist ja auch bei Spotify so, und es gibt ja sogar Leute, die dann extra Musik Spotify-freundlich produzieren, das heißt, sofort ein Refrain, sofort irgendwas, eine Melodie, die catcht. Ist es irgendwas, was du beim Produzieren auch berücksichtigst, oder beim Live-Mischen, merkst du es in der Halle, dass die Leute, das Publikum sich verändert hat?
Nee, bei uns auf jeden Fall merkt man das noch nicht. Also wir haben auch noch, es ist schwierig, also beim Radio war es ja ähnlich, ne? Also wenn du jetzt irgendwie die Single, das sagt dir das Label, ja, bei der Single sollte man schon irgendwie gleich rein, und die darf nicht zu lang sein und so, ne? Das war ja ähnlich. Radio-Edits gab es schon immer. Jetzt gibt es halt die Single im klassischen Sinne gar nicht mehr, sondern es gibt halt Songs, die werden geklickt, und Songs, die werden nicht geklickt. Aber ich kriege das nicht so mit. Und wir, bei uns ist das, hat das Gott sei Dank beim Produzieren auch überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was jetzt anders ist, wo Jan neulich mitkam, war, dass er meinte, so, ey, die letzten Platten haben wir immer so ganz klassisch auch mastern lassen, dass man sagt, wir wollen so einen runden Sound für eine ganze LP haben, und wenn der leiseste Song sozusagen ist, setzt das Level fürs Album, damit nicht der danach auf einmal so raushaut oder, ne, oder vorher ein lauter Song ist und dann kommt der leise und man denkt, ja. Und er meinte jetzt, ist, ey, wir müssen das darauf jetzt scheißen. So Leute hören sich kaum noch Alben in der ganz, in der Reihenfolge an, sondern man hört mal hier einen Song, mal da einen Song und wenn einer lauter ist als der andere, ist das scheißegal. Das ist das Einzige, wo wir jetzt mal irgendwie gesagt haben, ja gut, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt so und die Leute, die so sind, die kaufen sich wahrscheinlich eh Vinyl und bei Vinyl macht man das sowieso immer noch so. Da wird ja eh nochmal extra für gemastert und da macht man das dann auch so, dass das eine Lautstärke hat, aber für jetzt online, fuck it. Wenn der Song laut ist, ist er laut.
Aber wenn du jetzt beim Produzieren sitzt, dann hast du nicht im Hinterkopf, okay, das Ding landet auf Spotify. Wie arrangiere ich das jetzt? Das
ist nee, einfach überhaupt noch, nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht.
Finde ich auch ganz gut. Wenn sich die Musik jetzt richtig stark verändern würde und Hip-Hop hätte gar keine Relevanz mehr, würdest du dann auch andere Musik machen, weil du einfach Bock auf Musik hast? Oder ist das so festgenagelt, so du machst Hip-Hop?
Nö, Jan Delay ist ja auch kein Hip-Hop. Ja, das also, stimmt. Nee, wir haben ja immer schon, Jan und ich haben ja damals extra Laboom gemacht, um mal irgendwas anderes zu machen als Hip-Hop, so, weil wir immer schon alle möglichen Musikrichtungen toll fanden, von Reggae über, also ich habe ganz lange Instrumentalmusik gemacht, so Trip-Hop und Dub am Anfang, bis ich Sam kennengelernt hatte, weil mich viele deutsche MCs nicht unbedingt überzeugt haben ganz am Anfang. Und als ich Sam gesehen hatte, dachte ich, oh wow, der kann ja rappen, aber ich würde auf jeden Fall immer auch mal was anderes machen.
Ja, das wäre eigentlich meine Abschlussfrage gewesen, wann das nächste Laboom-Album endlich kommt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist immer so, dass ne, mit der neuen Technik man oft denkt, oh geil, was man jetzt alles machen könnte für eine Laboom-Platte. Also diese ganzen Vocal-Samples, die wir damals benutzt hatten, die könnte man jetzt alle tunen und stretchen und weiß ich nicht. Und man könnte so verrückte Sachen machen. Auf der anderen Seite ist es immer, wenn wir irgendwas Geiles haben, dann nimmt man das für irgendwie eine Jan Delay-Platte oder keine Ahnung. Also ich kann es nicht sagen. Es ist wahrscheinlich auch, diese ganzen Möglichkeiten sind wahrscheinlich für uns dann auch so erschlagend, dass wir denken, okay, wenn wir jetzt eine Laboom-Platte machen würden, dann würden wir da 3 Jahre dran sitzen, weil man alles machen kann. Früher hatten wir irgendwie eine Groovebox und einen Sampler und haben irgendwie den Fernseher mit auf dem Pult gehabt und ab und zu mal den Fernsehfader hochgezogen und so. Und dadurch, dass man so limitiert war, ging das irgendwie relativ schnell. Heute würden wir uns da wahrscheinlich tot dran tüfteln. Ich weiß es nicht. Also vielleicht irgendwann, wenn wir mal sagen, wenn Jan sagt, ey, ich habe jetzt mal die Schnauze voll, ich will mal eine Pause machen oder so. Und dann sagt man, okay, dann machen wir doch mal einfach so spaßmäßig fahren wir nach Ibiza und machen eine Laboom-Platte auf dem Laptop oder so. Keine Ahnung.
Aber ich finde auch, dass manchmal eine Limitierung so kreativitätsfördernd sein kann.
Total, auf jeden Fall.
Am Ende frage ich den Gast immer, wie es mit ihm weitergeht. Also, wie ist dein Plan für die Zukunft?
Also, die konkrete Zukunft ist nächste Jan Delay-Platte machen und mit Sam mit der Unplugged-Geschichte auf Tour gehen. Wenn Afrop rechtzeitig vorher fertig wird, dann schaffe ich es vielleicht auch, seine Platte noch zu mischen. Langfristig gesehen würde ich gerne einen Ort zum Überwintern finden, damit ich nicht mehr den Winter in Hamburg verbringen muss.
Ibiza, ja.
Nee, ich liebäugel eher mit La Gomera. Nee, aber ey, also wir haben jetzt dieses Studio halt immer weiter ausgebaut und verfeinert. Du hast auch den anderen Teil noch nicht gesehen, wo wir mit den Bandleuten aufnehmen und üben und proben können und so. Ich bin hier total glücklich. Ich wünsche mir, dass wir das Ding für immer behalten können. Und bin sehr froh und zufrieden. Und wenn es so weitergeht, dann ist es toll.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Tropf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auch in der zweiten Staffel nach wie vor über euer Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an hello@übernacht.cool, wobei das Ü ein echtes Ü ist. Oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Und vielleicht interessiert dich auch noch Staffel 1, unter anderem mit Nils Bokelberg, Totze von den Beatsteaks, Simon von Anthem oder Visavi.
Und das sind dann auch meistens die Nächte, wo ich mich an den Ausgang nicht mehr so hundertprozentig erinnere, aber anscheinend hat das Auflegen eine so verankerte Tätigkeit, dass ich das dann in dem Zustand auch immer noch bis zum Ende geschafft habe.
Also aufgelegt habe ich tatsächlich schon in einer Schuldisco mit Kassettenrekorder SKA 700 oder 701 und einem Walkman und einem Bleistift.
Und dann habe ich ihn da gesehen und bin dann einfach zu ihm hin und meinte so, ey, du bist doch hier Tobias, hey, ich bin Simon, bla bla bla, gemeinsame Freunde, und haben irgendwie gelabert. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, hast du vielleicht mal Lust, mit mir zu scratchen?
Wenn ich mir jetzt die ersten Interviews angucke, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Erstens habe ich noch ganz krass berlinert. Also wenn man sich das allererste Interview anguckt, was ich gemacht habe mit Sido, also es war nicht das allererste Interview, aber das erste 16-Bars-Interview, ich glaube 2010 oder so war das, das ist ein Albtraum. Also ich Berliner so widerlich, ich finde es wirklich ganz schlimm. Nichts gegen Berlinern und Berlinerisch, aber das steht mir nicht und das klang auch einfach asozial, so finde ich.
Übernacht mit Steve Clash.